Kritik gestalten. Der Podcast.
Wie schreiben viele Personen zusammen ein Stück? Und wie machen sie klar, dass es sich hier nicht um White Gaze, also weiße Interpretationshoheit, geht? Im Sommer 2021 haben es in Köln 6 sogenannte BIPOC-Autorinnen gemeinsam versucht und das Stück gestern, heute, morgen zusammengeschrieben. Die Regisseurin Julia Huda-Nahas hat es dann inszeniert. Premiere war im August in der Alten Feuerwache in Köln. Dieser Writers' Room und die Inszenierung sind im Rahmen des Projektes Bitter Sweet Home entstanden. Was dabei herausgekommen ist, haben Mia und Corinna Hofner von Kritikgestalten sich angesehen damals und rezensieren es im neuen Kritikgestalten-Podcast, der eingesprochen wird von mir, Dorothea Markus, von den Kritikgestalten. Außerdem haben Mia und Corinna mit der Regisseurin Julia Huda-Nahas und der Autorin Fatima Remli über Writers' Rooms und Safer Spaces, also sichere Räume im Theater, gesprochen. Und darüber, warum sich Theaterstrukturen hier total radikal ändern müssen. Das Stück Gestern, Heute und Morgen läuft übrigens am 11. Februar 2022, das ist just heute, am Pathos Theater in München. Da hat nämlich das Team von Bitter Sweet Home vom 7. bis 18. Februar eine Gastresidenz und organisiert dort viele verschiedene Panels und Treffen mit BIPOC-Leuten, aber auch anderen natürlich. Infos gibt's unter www.pathosmünchen.de oder bittersweethome.de. Und jetzt geht's los mit der Rezension.
Ich kann dir nicht sagen, wo meine Geschichte anfängt und wo ich rein gewissens ich bin. Ich war. Ich bin.
Dieser Satz ist die Klammer, die sich um das Stück Gestern, Heute, Morgen legt.
Ich glaube, dass es die Liebe meines Lebens war, die ich verloren habe. Ich schleiche umher, voll Trauer und Ohnmacht. Alles verloren, wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Mir dem Ganzen nicht ganz bewusst bin. Dennoch kommt mir in den Sinn, dass es eine Richtung zu folgen gab.
Was ist Vielstimmigkeit? Ist es ein Neben- oder ein Übereinander? Ist Vielstimmigkeit mit einer linearen Geschichte vereinbar? Mit einem Aufeinanderfolgen von Frage und Antwort, Problem und Lösung? Auch im Stücktitel Gestern, Heute, Morgen ist das Wort heute in einer Klammer eingefasst. Zuallererst findet sich die Klammer aber im Titel des Gesamtprojekts, einem Writers Room, in dem die BIPOC-Autorinnen ein gemeinsames Stück entwickelten. Bernice Lisiana Ekula Akuala, Rosina Kaleab, Fatima Remli, Sarah Claire Rey, Julia Huda-Nahas und Emil Aydogu. Bitter, Klammer auf, Sweet, Klammer zu, Home, wurde von der Regisseurin und Kulturpädagogin Julia Huda-Nahas initiiert und stellt die Frage danach, wie eine Theaterproduktion aussehen könnte, die nicht nur im Scheinwerferlicht eine klar antirassistische Haltung einnimmt, sondern auch hinter der Bühne.
Deine Zuneigung ist gebunden an Bedingungen. Bedingungslos verzeihst du nicht und forderst und forderst und forderst und merkst gar nicht, dass ich schon längst gegangen bin.
Sprache und Worte sind wohl auch der größte Bestandteil der Inszenierung. Die Schauspielerinnen sprechen auf der Bühne und aus Lautsprechern alleine und im Chor.
Alle Energien gebündelt ergeben, dass der kommunale Körper wie eine Front, ein glänzendes Stück Metall, an dem die Sonne anklopft, unter die Haut fällt, herausstrahlt und sich wie ein Prisma in den Raum transkribiert. Viele Linien werden zu einer, werden zu dem, was wir niemals imaginiert hatten. Und wenn wir etwas Neues bauen, erschaffen, graben, tief als unsere Mütter jemals gruben, wohin katapultieren wir uns?
Dabei bewegen sie sich durch ein karges, dunkles Bühnenbild voll großer und kleiner Spiegel, in denen sie sich betrachten und hinter denen sie sich verstecken.
So, wer ist für die Scheiße hier verantwortlich? Jetzt hör auf zu zappeln, ich bin nicht schuld an diesem... Was zur Hölle ist hier los?
Mal ganz ruhig.
Oh, es war ja klar, dass du was damit zu tun hast.
Entschuldige, das war ich ganz allein.
Was?
Ich war das.
Also doch du.
Nein, ich.
Sag ich doch, ich hab dir bestimmt nicht geholfen.
Ich kann sprechen.
Schnauze.
Ich, geschrieben in Großbuchstaben, heißt laut Programmheft die Hauptfigur. Gespielt von Carmela Schacko findet sich dieses Ich zum ersten Mal als physischer Körper wieder. Gemeinsam mit den Zeitlichkeiten gestern, heute und morgen dargestellt jeweils durch die Schauspielerinnen Carmela Schacko, Naomi Barr, Thile Tan Ho und Baris A., bewegt sie sich als körpergewordene Zeit durch den Raum. Über diesen dramaturgischen Kniff schaffen die Autorinnen eine Situation, in der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und das Selbst einander direkt gegenübergestellt werden und eigene Charaktere und Stimmen bekommen und scharf diskutieren können. Denn so ein Zusammentreffen bietet natürlich vor allem Reibungsfläche. Was ist wichtiger, das Vergangene oder das Zukünftige? Oder wäre es doch am einfachsten, ausschließlich im Hier und Jetzt zu leben? Was ist das Selbst in Bezug zu Biografie, Geschichte und Utopie? Auf der Bühne ist das Ich zwischen all diesen Fragen und auch gegenseitigen Vorwürfen hin und her geworfen.
Du kennst mich nicht, glaubst aber zu wissen, was mich bewegt. Bewegungslos bist du ein stiller Betrachter meines Ichs. Mit rügendem Blick betrachtest du jeden Schritt und tadelst mich für mich, drängst dich auf und drängst mich dabei weg.
Verzweifelt greift sich Carmela Schacko an den Hals, bringt aber keinen Ton mehr heraus und schleicht anfangs verunsichert durch den Bühnenraum. Als das Selbst seine Stimme wiederfindet, verstummt das Morgen. So wandert die Stummheit von Figur zu Figur, wo sie Angst auslöst, schließlich eine Art kathartischer Entladung und vielleicht Versöhnung findet. Einer einfachen Auflösung dieser Komplexität verweigert sich das Stück gestern, heute, morgen aber. Am Ende steht die Frage des Anfangs.
Ich kann dir nicht sagen, wo meine Geschichte anfängt und wo ich rein gewissens ich bin.
Hi, hier ist Mia von den Kritikgestalten. Ich sitze hier mit Julia Hudanahes und Fatima Remli vom Bittersweet Home Projekt in der Alten Feuerwache, wo euer Stück gestern, heute Morgen am 8. August Premiere gefeiert hat. Vielleicht wollt ihr euch kurz vorstellen und sagen, was eure Rollen in dem Projekt waren.
Ja, also wie wir gerade schon gehört haben, mein Name ist Julia Hudanahes. Ich bin freischaffende Regisseurin, Autorin, Kulturpädagogin und ja, Initiatorin und künstlerische Leitung von Bittersweet Home.
Hallo, ich bin die Fatima Remli, ich bin Autorin, mache Podcasts, bin im politischen Wesen der Stadt Köln tätig und Mensch, wollte ich mal kurz anmerken.
Ja, und du warst Autorin in unserem Writers Room.
Genau, ich war Autorin im Writers Room, das war auch sehr schön, ja.
Du auch. Stimmt, ich auch, ja, genau, jetzt wo du sagst.
Willst du vielleicht was dazu sagen, wie die Idee für das Projekt zustande gekommen ist?
Ja, sicher. Bin ich tatsächlich jetzt in den letzten Monaten sehr häufig gefragt worden und muss sagen, der Ursprung oder der ganzen Projektidee lag wirklich in dieser Writers Room-Idee, was bei mir im letzten Jahr im Sommer so entstanden ist aus dem Gedanken, wie kann eine Stückentwicklung, ein Stück entstehen, in das möglichst viele Sichtweisen einfließen, ohne dass ich halt alleine als Autorin zu Hause bei mir im stillen Kämmerlein sitze und mir überlege, was sagen denn meine Figuren? Aber halt auch nicht so dieses Ding mit, ich führe jetzt Interviews und nehme die Narrative von anderen und mache die zu meinem eigenen. Ja, und gleichzeitig war mir aber wichtig, dass hinterher ein bühnentaugliches Stück rauskommt und nicht so diese oftmals im Theater typische Kollektivschreibweise, wo dann hinterher 4, 5 Einzeltexte entstehen, die dann als Collage inszeniert werden. Ja, und so habe ich halt so überlegt und irgendwann dachte ich mir, in Film und TV machen die das eigentlich seit Jahren genauso und habe mich dann sehr frei, sag ich mal, an diesem Prinzip des Writers Rooms orientiert.
Und neben euch im Writers Room waren ja noch Imel Aidodu, Bennys Lysania Ekula Akuala, Rosina Kaleab und Sarah Claire Ray. Mhm. Also ihr wart ziemlich viele. Wie ist die Auswahl zustande gekommen?
Ja, zu Anfang stand eine Ausschreibung. Also ich habe den Auswahlprozess zusammen mit Imel Aidodu gemacht und wir haben halt einfach schlichtweg eine Ausschreibung veröffentlicht, weil wir auch ganz klar über unser eigenes Netzwerk hinausgehen wollten, schauen wollten, dass wir möglichst viele Kanäle erreichen.
Wie sah die Zusammenarbeit im Writers Room dann konkret aus? Ihr habt gerade schon gesagt, Corona hat euch ein bisschen Probleme bereitet.
Naja, wir hatten das erste Wochenende, worauf wir uns alle sehr gefreut haben, weil wir unser erstes Gespräch hatten wir alle per Zoom. Und da hat es auch unglaublich gut gevibed und wir waren alle total neugierig aufeinander und auch aufgeregt. Und dann habe ich, glaube ich, einen Tag vor dem Wochenende Julia angerufen und meinte, ich kann nicht kommen, ich muss in Quarantäne.
Ja, und ich habe gesagt, du auch. Weil in der Woche vor diesem Wochenende kamen die Corona-Einschläge immer näher. Wir hatten 4 Leute in Quarantäne am ersten Wochenende.
Aber nee, wir hatten auch davor noch das Panel vor dem Wochenende.
Genau.
Ja, stimmt. Und da hatten wir schon mal uns kurz gesehen. Und das war aber kurz, wo wir auch gedacht haben, oh, wir würden gerne noch mehr miteinander Zeit verbringen und uns noch mehr kennenlernen. Ja, und das erste Wochenende, worauf wir uns dann doch super alle gefreut hatten, war dann per Zoom, was auch gut war. Aber natürlich wissen wir das ja alle, wenn du jemanden persönlich siehst, ist das nochmal ein ganz anderer energetischer Einfluss, der da stattfindet. Ja.
Was wir dann halt auch bei den, also wir haben in Summe 3 Blockwochenenden miteinander verbracht. Ja. Und die zweiten waren halt in Präsenz und wir waren alle da. Und es ist einfach Wahnsinn, es ist eine unglaublich intensive Zeit gewesen zusammen.
Total, ja.
Zur Zusammenarbeit mit den Schauspielenden. Mhm. Wie war das, diese Texte, die in diesem sehr komplexen Prozess entstanden sind, dann sozusagen an Menschen zu geben, die die auf eine Bühne bringen sollen und denen Sprache verleihen sollen, gesprochene Sprache?
Ja.
Gesprochene Sprache. Ich muss ja sagen, für mich war das ja eine Premiere, mein Text von jemand anderem vorlesen oder gesprochen zu hören. Und Denise, einer aus unserem Writers Room, hat ja auch ganz klar gesagt, es gibt ja, sie ist ja Spoken Word Artist und wie du das Komma setzt, wie deine Aussprache ist, wie deine Tonlage auch ist. Mhm. Das ist ja auch sehr spannend, was es dann nochmal mit Sprache macht. Aber für mich war das pure Gänsehaut und ich habe auch mehrfach geweint, weil ich wusste die Textstellen, wo natürlich mein Anteil da war. Und das macht was mit einem und es war eine unglaublich wunderschöne Erfahrung. Also es war sehr spannend. Aber es ist natürlich auch am Anfang, ich war ja bei der Generalprobe dabei und der Text wurde anders gesprochen, als ich ihn geschrieben hatte, war der in meinem Kopf ganz anders gesetzt. Und ich weiß noch, dass ich danach Julia angesprochen habe und gedacht habe, boah, Julia, dieser Textteil, den wollte ich eigentlich anders gesprochen haben. Und dann hatte sie mir das nochmal erklärt. Und ich kann mich auch erinnern, und da muss ich mir eine Backpfeife geben, in Anführungszeichen, weil ich habe am Anfang gesagt, dass ich diesen Text übergebe und ich total gespannt bin, was damit gemacht wird. Also habe ich ihn abgegeben und geteilt und ich wollte, dass der auch nochmal reformiert wird. Deswegen konnte ich ja eigentlich nicht voraussetzen, dass der so gesprochen wird, wie ich das hätte mir wünschen wollen. Was für ein Deutsch. Aber ich war total dankbar und stolz und habe es dann nochmal gehört bei der Premiere und war so total begeistert und da habe ich auch geweint und genau, da hatte ich dich auch angesprochen.
Jetzt ganz interessant, ich habe das gar nicht so als Kritik wahrgenommen, nee, was du da gesagt hast, sondern du hast ja gefragt, wie ist das zustande gekommen? Und ich wusste auch relativ schnell, welchen Unterschied du meinst, weil wir uns natürlich in der Arbeit auch, wir haben uns auch viel im Writers Room auch gegenseitig Texte vorgelesen. Das heißt, ich habe schon ein Feeling dafür gehabt, so aus welcher Ecke das bei dir kommt.
Ja, ja.
Und in der Stelle zu dem Prozess, diesem Inszenierungsprozess. Es gibt ja unterschiedliche Faktoren, die dann halt eben auch Einfluss darauf haben, wie ein Text auf der Bühne gesprochen wird. Mhm. Und das ist zum Teil irgendwie dann inszenatorische Vision oder Vorstellung. Aber zumindest, also für mich, in meiner Arbeit hat es auch viel damit zu tun, was kommt von den Schauspielenden. Also mich interessiert viel, also ich spreche im Probenprozess sehr, sehr viel darüber, wo kommt etwas her und wo soll etwas hin.
Die finale Stückfassung hast du, Julia Hudder, mit Emel Aydodu entwickelt, aus den Texten, die im Writers Room entstanden sind, ne?
Ja, also wir haben dann hinterher quasi, wir haben ja diese ganzen Texte gehabt und wir hatten eine Storyline, wir hatten unsere eigene Stückstruktur, unsere Figuren und das alles haben wir dann sozusagen zusammengefügt. Und dann gab es noch so eine Phase des Ping-Pong-Spiels, weil wir dann gesagt haben, und da haben wir auch ermittelt, so wo braucht es nochmal was, das nochmal in die Gruppe reinkommuniziert, dann hat die eine nochmal da was geschrieben, die andere nochmal hier was, um so, also Verbindungspunkte, ne, man merkt ja dann, oh, hier müssen wir nochmal eine Kurve nehmen oder so. Genau, und dann halt immer mal wieder rübergeschickt und dann stand da halt irgendwann eine Stückfassung, mit der wir in die Proben gegangen sind.
Genau, wir waren Teil noch des Prozesses. Wenn die fertig waren, haben sie uns dann alles zukommen lassen. Wir haben dann nochmal Feedback geschrieben oder gesagt, hey, da vielleicht anders oder da passt. Und Julia war da und Emma auch, waren ja super offen. Die haben einen auch angerufen, hey, ich würde den Satz ja nochmal, hast du das so oder so gemeint? Weil manchmal hat sich auch ein Fehler eingeschlichen mit, weiß ich nicht, für ein Wort oder keine Ahnung.
Ja, aber dann ist ja die Frage, ist das jetzt ein Fehler oder ist das eine bewusste Bedeutungsverschiebung?
Richtig. Und dann
fragt man halt mal nach.
Genau, deswegen, wir waren auf jeden Fall bis zum bitteren Ende da am Projekt dabei. Du merkst schon, hier sind ein paar Running Gags immer mit involviert.
Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass ihr im Writers Room auch überlegt habt, wer hört das am Ende, wer hört zu? Und ich möchte euch gerne nochmal fragen, welches Feedback ihr bekommen habt von den Leuten, die das Stück gesehen haben?
Ja, sehr unterschiedlich. Also es gab einfach eine Menge Leute, die das auch sehr abgefeiert haben, was sie da gesehen und gehört haben. Was ich aber gerade in Bezug darauf, dass wir auch gesagt haben, wir wollen ein Stück übers Zuhören schreiben, wir wollen für Leute schreiben, die zuhören wollen, um zuzuhören. Habe irgendwie persönlich sehr darüber gefreut, wenn Leute im Anschluss auch an die Vorstellung oder an die Premiere sagten, boah, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, fand ich persönlich total toll. Und dann kam halt aber auch so dieses, ja, also ich habe erstmal gedacht, boah, das ist ja so viel Text und kriege ich das überhaupt alles mit? Und da muss ich mich ja schon ganz schön konzentrieren. Und dann gab es so die unterschiedlichen, also verschiedene Variationen von so, dass die Leute dann gemerkt haben, okay, das wiederholt sich auch teilweise. Und einer hat mir zum Beispiel zurückgemeldet, ich hatte dann den Eindruck, das ist wie so ein Gebet, was so eine Eindringlichkeit vermittelt und dass man sich darauf ja dann einfach einlassen muss. Und das ist so schön irgendwie, weil es zeigt, dass von dieser natürlich zu erwartbare Skepsis auf so viel Text gerade am Anfang, dass das dann aber was mit den Leuten macht. Und das fand ich toll.
Ich glaube, damit wurde die Aufgabe erfüllt, was auch immer die Aufgabe letztendlich war. Ich mag das sowieso, wenn man darüber nochmal nachdenkt. Ja. Und ich war immer sehr angetan, wenn Menschen auf mich zukamen und erstmal natürlich begeistert waren davon, aber auch gesagt haben, boah, das muss jetzt erstmal sitzen. Da muss ich nochmal darüber nachdenken. Und das zeigt einfach, dass dann die Menschen offen sind für neue Wege, für neue Reformierungen. Ja, und das ist gut. Das ist gut so. Das war Wahnsinn, ja.
In dem letzten Kritikgestalten-Podcast, in der letzten Kritikgestalten-Folge, hat meine Kollegin Nele mit Sibyl Pollard geredet und gefragt, wie würdest du die Theaterlandschaft in NRW reformieren? Und es gab eine milde und eine radikale Antwort. Die radikale Antwort war, alles weiblich und BPOC zu besetzen, vor allem auf, aber vor allem hinter der Bühne. Und ich fand, euer Projekt ist wie so ein ganz kleiner Labor- oder Praxisversuch davon. Uns passieren ja gerade mehrere von diesen Versuchen. Natascha Akelli hat in Düsseldorf eine Bühne für schwarze Kultur und Kunst gefordert. Was ist der Vorteil von solchen Produktionen oder solchen Formaten?
Ich bin sowieso immer ein Fan von Radikalität und von alles niederbrennen, würde ich ja mal sagen. Jetzt ist es officially. Ich finde es wichtig, dass andere Geschichten erzählt werden, andere Perspektiven auf die Bühne kommen, ob hinter der Bühne, vor der Bühne. Ich glaube, Julia kann das eher besser beantworten, was die Theaterszene an sich angeht, weil ich da noch keinen Fuß habe, aber ich finde es super wichtig, dass wir alle inkludieren, was leider nicht machbar ist immer in dieser Gesellschaft. Und in dieser Gesellschaft wird ganz klar bewertet, was gutes Theater, gutes Film, Branchen etc. halt ist. Und das finde ich dann sehr, sehr bedauerlich und sehr traurig, weil da draußen unglaublich viele Perspektiven und Geschichten darauf warten, erzählt zu werden und präsentiert zu werden. Und deswegen bin ich eh für die Radikalität.
Halleluja.
Amen.
Ich glaube, wir wären nicht auf diesem Level unterwegs gewesen in der Arbeit, wenn es ein geteilter Raum gewesen wäre. Also so zu der Frage, ne, was sind die Vorteile von diesen Safer Spaces? Also ja, auch Safer Spaces, weil es ja, ne, also wenn man davon ausgeht, echte Safe Spaces gibt es eigentlich nicht. Ja. Und in diesem Fall die Entscheidung, das auch so zu machen, bei uns im Writers Room einen Safer Space zu haben, der übrigens gar nicht dezidiert geplant war als Writers Room mit komplett weiblich gelesenen Personen. Das ist entstanden. Es war nicht ein Auswahlkriterium ursprünglich. Ja. Und zwar ist ja auch sehr wichtig, irgendwie, wie kann man diesen Schritt weitergehen? Wie kann man raus aus der Reproduktion, raus aus diesem immer Wiederholenden? Wie kann man da auch progressiv in den Narrativen sein? Und wenn ich damit beschäftigt bin, innerhalb der Gruppierung, in der ich arbeite, erstmal antirassistische Basisarbeit zu leisten. Und es tut mir wirklich sehr leid, dass das immer noch so ist. Mir tut es tatsächlich nicht so sehr leid, dass ich das jetzt so sagen muss. Aber in den Räumen mit weißen Menschen, mit Menschen, die wenig bis keine Marginalisierungserfahrung haben. In 8 von 10 Fällen mache ich diese Basisarbeit, wenn ich mich in weißen Räumen bewege. Und damit wären wir in der Arbeit so vereinnahmt gewesen, dass wir gar nicht so weit gekommen wären. Und so waren wir alle, und es hatte natürlich auch was mit der Auswahl zu tun und wie sich das so zusammengefügt hat, wir waren alle an dem Punkt in unserem Leben, als Menschen, aber auch als Künstlerinnen, dass wir diesen Schritt weitergehen wollten, nach vorne. Und dafür muss man in diesen Diskursen und auch in der eigenen Haltung dazu schon einen gewissen Punkt erreicht haben, damit das überhaupt möglich ist. Weil ansonsten reden wir doch nur wieder darüber, über die Grundsätzlichkeiten. Und ich will in so einem Raum nicht darüber diskutieren, ob wir das N-Wort sagen oder nicht. Ja. Ich will darüber sprechen, wie man Strukturen verändert.
Genau, also das war die Form unserer Radikalität, ne? Reformierung, ja. Dekonstruktion, vor allem Dekonstruktion. Und es war einfach schön, in einem Raum aufzutauchen und nicht über Rassismus erstmal zu debattieren und seine Rolle in dieser Gesellschaft nochmal beweisen zu müssen. Oder sein Text oder seine Worte oder die Sprache, die man anwendet. Und das muss man ja normalerweise in solchen Räumen. Yeah. Und deswegen war das schön, in einem Raum aufzutauchen und zu sagen, okay, das ist der Punkt X und wir wollen drüber hinaus. Seid ihr an Bord? Okay, let's do this. Okay, weiter geht's. Wir sind da und da. Wir machen das jetzt so und so. Ohne jetzt ständig in die Opferperspektive reinzugehen. Wir wollten nicht in die Opferperspektive reingehen.
Ja, ich hatte doch das Gefühl, wir mussten da gar nicht so stark rein. Natürlich kann das mal in Gesprächen hier und da, aber tatsächlich, es gab ein Grundverständnis füreinander. Genau. Ich muss nicht erstmal erklären, warum ich Rassismus so schlimm finde.
Genau.
So, oder was mir da so alles passiert ist, auch wenn wir unterschiedliche Erfahrungshorizonte hatten. Aber das war halt toll. Ja. Und deswegen ist es auch
so geworden, wie es ist.
Genau.
Lass uns über Rassismus reden, ohne über Rassismus zu reden.
Yeah. Genau.
Was müsste sich eurer Meinung nach verändern, dass man diese Räume wieder öffnen kann und zusammenarbeiten kann, ohne erst diese Vorarbeit leisten zu müssen?
Alles. Sorry, wenn ich da nicht mal immer so reingeblökt habe.
Okay, das ist Sidna.
Also, Entschuldigung, du bist ja diejenige, die Stadt abfackeln will, ne?
Nee, aber die Problematik daran liegt, das haben wir in jedem Raum, ob wir im politischen Raum, im literarischen Raum, meines Erachtens, das ist jetzt auch nur meine Perspektive, bitte red mir dazwischen, in jedem Raum brauchen wir neue Strukturen, weil wir uns noch krampfhaft an alte, weiße Strukturen festhalten und diese Strukturen einfach alles andere zerstören. Ich sehe das ja allein schon im politischen Wesen, wo einfach nur von Macht gesprochen wird, anstatt was die Bewegung angeht oder was die Menschen brauchen generell. Und das ist einfach, das ist frustrierend. Und da kann ich ihn verstehen. Der Geduldsfaden ist irgendwann am Ende. Und hier geht es gar nicht darum, dass ich dir dein Stück Kuchen wegnehmen will, weil hinter mir ist eine Platte Baklava. Also verstehe ich nicht, warum wir eigentlich hinten die Platte nicht aufteilen. Es geht einfach um Gerechtigkeit und gleiche Teilhabe für jeden. Und darum geht's halt, dass genauso du ein Stück schreiben kannst, ich ein Stück schreiben kann und er auch ein Stück schreiben kann. Egal woher, warum, weshalb, wieso, dass wir immer noch debattieren müssen, was deutsch ist oder wie deutsch auszusehen hat oder du bist nicht urgermanisch oder. So,
ja.
Radikalität. Tschö.
Also mit dem alles ist natürlich auch eine provozierende Aussage.
Ich bin provokant.
Was ich ganz konkret nur mir tatsächlich sagen muss, ist, es braucht mehr Räume und Strukturen, die federführend von BPOCs geleitet und gestaltet werden. Weil, und die Erfahrung habe ich in dem Projekt jetzt auch gemacht, es ist ja nicht so, dass von vorne bis hinten alles nur BPOCs waren. Also die künstlerischen Räume waren als Safer Spaces gestaltet, aber drumherum hatten wir, ne, also wir haben diese Räume schon auch geöffnet. Aber ich suche mich immer noch dumm und dusselig, weil auch in der Frage, wie macht man weiter und so weiter, ich suche mich dumm und dusselig nach diesen Räumen und nach den Strukturen, nach den Institutionen, bei denen nicht irgendwo in der zweiten und dritten Führungsetage, sondern federführend, gestaltend die Menschen sitzen, die mit denen ich mich identifizieren kann, die halt eben solche Räume auch gestalten können, weil dann kann man wieder öffnen. Das Riesenproblem, genau, was wir haben bei diesen vermeintlich geteilten Räumen ist, wenn sie konzipiert sind von Weißen, in weißen Strukturen, in mehrheitlich männlich geprägten, cis geprägten weißen Strukturen, Able-Body-Sicht, so, das fällt da ja alles rein, wenn man es jetzt auch mal intersektional denkt, ja, dann sind es Konzepte, die diese verschiedenen Erfahrungswelten einfach nicht mitdenken. Und dann entstehen Projekte oder Räume, die im Ideal, im besten Fall noch irgendwie was von White Savior haben, aber es sind nicht geschützte Räume, es sind Räume, in denen ich Verletzungen erfahre, in denen ich nicht frei arbeiten kann, sondern in denen ich dann wieder Codes bedienen muss, in denen ich mich irgendwie schützen muss und so. Und ja, da braucht sich niemand wundern, wenn dann halt eben verstärkt versucht wird, sich diese eigenen Räume zu schaffen.
Genau, weil diese Räume einfach nicht offengelegt worden sind für uns. Und das heißt ja nicht, dass wir sagen, okay, wir wollen alle weißen Strukturen niederbrennen. Ja, doch, eigentlich schon. Aber weiß ist ja auch nicht immer weiß, ne? Wir reden ja hier von diesem politischen Begriff auch. Und also wir wären auf der anderen Seite nicht so verstärkt an der Gegenwehr, wenn diese Räume für uns geöffnet worden wären und wenn wir Teilhabe daran hätten können.
Ja, aber ich gehe tatsächlich noch den Schritt weiter. Ja, mich interessiert nicht, ob ihr jetzt irgendwie sagt, jetzt öffnen wir euch den Raum, jetzt bieten wir euch die Plattform.
Jetzt ist
das ist es nicht. Bernice hat damals in unserem Panel was ganz, ganz Wichtiges gesagt, was bei mir unglaublich nachgehalten hat und sich auch so festgesetzt hat, sagte, Sichtbarkeit ist nicht mein Problem, ich bin immer sichtbar. Also aus ihrer Sicht.
Yeah.
So. Es ist gar nicht möglich, nicht sichtbar zu sein. Und daran anschließend so, es geht nicht darum, dass ihr jetzt als Weiße uns als BIPOCs die Sichtbarkeit ermöglicht. Das ist, meiner Meinung nach, ist das der falsche Zugang, es ist die falsche Motivation und dann kann das nur schiefgehen.
Genau, weil das, darum ging es eigentlich auch nie. Was heißt eigentlich, darum ging es nie?
Was würdet ihr sagen, habt ihr aus dem ganzen Projekt gelernt, was ihr vielleicht auch anderen Leuten sowohl Weiß als auch BIPOC weitergeben könntet, was Zusammenarbeit angeht, was Bühnenstrukturen angeht.
Julia, was hast du gelernt?
Ich komme jetzt drum herum, dir den Vortritt zu lassen.
Ich muss sagen, das Team hinter der Bühne war großartig. Das muss man ja auch mal erwähnen. Also auch die ganzen Menschen, die daran beteiligt waren, vom Maske bis hin zu Bühnenbild, bis hin zu Regieassistenz etc. etc. Danke hier in dem Sinne. Gute Frage. Ich weiß es gar nicht so wirklich gerade. Was würde ich irgendwas anders machen wollen?
Ich habe ganz, ganz viel gelernt und es gibt bestimmt eine ganze Menge Dinge, die ich irgendwie beim nächsten Mal anders machen würde. Es ist für mich aber auch klar, ich strebe noch eine ganz intensive Phase der Nacharbeitung, des Aufarbeitens und auch des Dokumentierens und dergleichen an. Also ich möchte das auch in eine Methode übersetzen. Aber ich ganz persönlich muss sagen, etwas anders zu machen, passiert nicht einfach so aus dem Nichts heraus. Für mich hat das viel damit auch zu tun, dass ich meine eigenen internalisierten Strukturen, meine eigenen Stereotype, die ich so verankert habe, dass ich mich damit auseinandersetze, mit meinem eigenen White Gaze auch. Und ich habe das Gefühl, etwas anders oder auch progressiver oder auch offener gestaltet zu sein, hat in erster Linie etwas damit zu tun, dass man ganz viel zulassen muss. Mhm. In den Strukturen, in der Arbeit, aber auch bei sich selber. Mit der Gefahr, dass das vielleicht am Ende jetzt, das sind vielleicht Sachen, die dann vielleicht nicht ganz so dolle geworden sind oder so. Oder jetzt auch, ne, wenn ich es aus meiner Sicht als Regie bei so einem Projekt zulassen, bedeutet natürlich auch riskieren, dass da vielleicht hinterher was ist, was dann so gerade auch im klassischen Theaterkontext kritisiert wird. Oder man dann. Und ich habe jetzt zum Beispiel festgestellt, dass für mich meine eigene inszenatorische Leistung tatsächlich in der Bewertung des Ganzen total im Hintergrund steht. Mich interessieren ganz andere Aspekte irgendwie an dieser ganzen Arbeit und auch in den Feedbacks. Und deswegen zulassen und die eigenen ersten Impulse immer wieder hinterfragen, immer wieder in Frage stellen und schauen, was wäre denn jetzt eine Alternative. Das war für mich einer der großen Schlüssel zu diesem ganzen Projekt. Es ist sau anstrengend, es ist richtig, richtig anstrengend. Und es geht auch nicht immer. Und es gibt manchmal Stellen, wo man auch irgendwas einfach mal durchziehen muss. Aber das ist für mich egal, ob Writers Room oder Inszenierung irgendwie so, das war der Zugang dazu.
Ich habe sehr viel über mein eigenes Schreiben gelernt, über Zusammenarbeit, aber auch vor allem über mein eigenes Schreiben und dass ich da einfach auch noch viel mehr mit meinem Selbstwert zu arbeiten hatte, was meine Texte und meine Sprache anging, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, die Sprache so definiert, was ist Sprache, wie ist Sprache auch okay. Wir haben ja darüber gesprochen, zum Beispiel der Akzent einer französischen Frau ist charmant und sexy und romantisch. Und der Akzent aber, was außerhalb Europas spielt, ist dann nicht akzeptabel. Und für mich war das, glaube ich, nochmal ein extremer Prozess, Sprache für mich anders zu dekonstruieren und für mich nochmal neu zu reformieren und zu sagen, wisst ihr was, das ist meine Sprache und die ist wunderbar, so wie sie ist. Und entweder nimmt ihr sie oder ihr lässt es sein. Und das ging halt an die äußerlichen Außenstrukturen, weil ich sehr geprägt von diesem sprachlichen Gebrauch bin und von Schule und natürlich auch mit meinen eigenen Rassismen und wie ich groß geworden bin und was das Otto-Normalverbraucher deutschsprachlicher Gebrauch etc. zu sein scheint. Und das war für mich eine großartige Gabe und Dankbarkeit, die ich da in diesem Raum lernen durfte. Und auch mit meinen Kolleginnen, wenn ich da zu hart an meinem Text war und die alle sagten, ob ich nicht einen an der Klatsche hätte.
Ja, was? Einen an der Klatsche? Da warst du in guter Gesellschaft. Alles
genau, ja. Würdet ihr gerne so weiterarbeiten?
Es ist mein erklärtes Ziel, so weiterzuarbeiten. Also ja. Ich definitiv gerade gesagt, also für mich steht so halt jetzt im Raum die Aufarbeitung, gemeinsam auch mit den Kolleginnen. Also hier mit Fatima auch schon viel darüber gesprochen. Mhm. Ich glaube, da steckt das Potenzial einer Methode drin, die jetzt so ein bisschen raus muss aus meinem Bauchgefühl und rein in eine, ja, in eine reproduzierbare Methode. Und das ist schon mein Ziel, genau. Da und, steht jetzt halt ja. Dann an, da auch Finanzierung für zu kriegen.
Und im Kollektiv zu arbeiten ist auch nochmal schön, weil ich zum Beispiel sagen kann, dass ich nicht alles über eine Perspektive sehen kann. Mhm. Zum Beispiel Julia wird irgendwas mitbringen, was ich in dem Moment nicht habe. Und ich merke so, diese ganze Teamarbeit, unterschiedliche Blickwinkel macht den ganzen Kuchen richtig schön saftig.
Yeah!
Ich würde sagen, das sind schöne letzte Worte.
Saftig.
Ah, es ist so saftig. Die Methode wird saftig.
Super.
Irgendwann gibt es ein Wörterbuch und das nennt sich dann Deutsch Fatima und Fatima Deutsch.
Ich dachte Deutsch und saftig oder so. Okay, wir sollten aufhören.
Ja.
Okay, danke. Das waren Fatima Remni und Julia Hudanaha. Danke nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Zweimal.
danke dir für die Einladung.
Danke für deine Zeit auch.
Gerne. Dann sagt man Tschüss.
Ja. Oder?
Ja. Genau.
Küss deine Augen, sagt man. Ja. Küss deine Augen, sagen wir.
Das war ein Podcast von Kritikgestalten. Die Künstlerinnen von Bittersweet Home sind vom 7. bis 18. Februar am Pathos Theater in München in Residenz und spielen am 11.2. gestern heute Morgen nochmal und laden in München zu diversen Panels und Diskussionen ein.
Kritikgestalten. Der Podcast.